Live after Lehramt.
Genau, und jetzt stell dir einfach mal vor, du hast eine Idee und du hast auf dem Papier stehen, Finanzen, das kann funktionieren, Marktanalyse, das kann funktionieren, ich habe die Zielgruppe befragt, die spiegelt mir wieder, das kann funktionieren, da gehst du ganz anders an deine Gründung ran und hast ein ganz anderes Sicherheitsempfinden, auch wenn du gründest, wenn du das vorher alles für dich abgeklärt hast und auf dem Papier siehst, das kann funktionieren. Hundertprozentige Sicherheit gibt es dabei nicht,
nein, genau.
Aber es erhöht die Sicherheit enorm, gibt dir auch ein enormes Sicherheitsgefühl.
Live after Lehramt, der Schulfrei-Podcast über Hürden im Beruf, berufliche Neuorientierung und Existenzgründung für Lehrerinnen und Lehrer. Dein wöchentlicher Befreiungsschlag aus der beruflichen Unzufriedenheit.
Hallo ihr Lieben, ihr merkt es schon, ich bin nicht Isabel, eine andere Stimme, ich bin der Murphy und ich habe heute den Frank mit im Gepäck. Hi Frank.
Ich grüße dich, lieber Murphy, ja, ich bin auch dabei heute.
Und ihr könnt es euch schon denken, wenn man unsere beiden Stimmen hört, dann geht es sehr vermutlich um das Thema
Business.
Selbstständigkeit.
Genau, Business,
Business. Selbstständigkeit, Gründung und Business. Und zwar haben wir heute was ganz Besonderes für euch mitgebracht. Und zwar finde ich zumindest, kannst du ja mal abholen, Frank, wie du dazu stehst. Aber ich finde, es gibt so einen Irrglauben oft, dass Selbstständigkeit gleich bedeutet Lotto spielen oder so. Also wirklich so, okay, ich gründe jetzt und begebe mich komplett ins Ungewisse. Und viele haben davor letztendlich auch Angst. Und wir wollen heute so ein bisschen mit diesem Mythos aufräumen, indem wir euch 5 Methoden mitgebracht haben und die so ein bisschen zu zweit diskutieren, wie man es denn schaffen kann, aus oder nach dem Lehrberuf erfolgreich zu gründen, ohne im Idealfall da großartig Sicherheit für aufgeben zu müssen.
Genau, also absolut kann ich nur befürworten, auch das Thema. Also das heißt, natürlich gibt es auch immer das Prinzip Try and Error, ne? Also ich kann einfach was versuchen, gucke einfach, ob es funktioniert oder nicht und wenn ich scheitere, dann scheitere ich halt. Das ist auch tatsächlich eine etablierte Methode, aber die ist natürlich, wenn man so was plant, wenn man natürlich gerne nicht scheitern möchte, ist das natürlich eine sehr risikoreiche Methode. Von daher ist es natürlich super sinnvoll, ja, so ein paar Strategien und ein paar Möglichkeiten und Vorgehensweisen kennenzulernen, mit denen man dann halt möglichst sicher gründet. Ein Restrisiko besteht immer, das kann man natürlich nicht wegdiskutieren, das wollen wir hier auch gar nicht, das ist auch ganz klar, ne? Also alles, was ich mache, gerade natürlich in der Selbstständigkeit, bin ich natürlich voll in der Eigenverantwortung drin und ich kann aber nicht alles kontrollieren, so das heißt, ein Restrisiko gibt es zu scheitern, aber man kann es ja möglichst sicher machen und da, glaube ich, geben wir heute ein paar ganz coole Tipps zu.
Genau, natürlich geht die Trial-and-Error-Methode auch. Das eignet sich auch für gewisse Lebenssituationen, meistens an so Gelenkstellensituationen. Also zum Beispiel, du kommst aus dem ersten Staatsexamen oder du kommst aus dem zweiten Staatsexamen und hast noch was zurückgelegt und willst jetzt einfach mal probieren, bevor es dann woanders hingeht oder so. So Gelenkstellen, die eignen sich meistens gut, um sowas zu machen. Aber wir wissen auch, dass du, wenn du gerade zuhörst, vielleicht 2 Kids zu Hause hast oder ihr habt ein Haus finanziert und so weiter. Und das sind natürlich Lebenssituationen, da macht man ungern Trial and Error, weil natürlich da nicht nur das eigene Leben mit dranhängt, sondern vielleicht auch Familie und auch einfach finanzielle Voraussetzungen da sind, die das Ganze letztendlich auch erschweren. Das heißt, die Episode ist für dich, wenn du dich fragst, gibt es eine Möglichkeit, auch aus diesen Lebenssituationen heraus in die Selbstständigkeit zu gehen? Und dann können wir vorweg sagen, ja, die gibt es auf jeden Fall. Und daher jetzt die 5 Methoden.
Ich freue mich.
Fangen wir vielleicht mit der ersten direkt an und das ist die Methode, neben dem Lehrberuf zu gründen, also nebenberuflich zu gründen. Wann ist es letztendlich möglich? Das hängt immer von Bundesland zu Bundesland ab, da müsstet ihr euch mal informieren. Es gibt letztendlich da natürlich verschiedene Begrenzungen und Thematiken, wie viel ihr allein zeitlich investieren dürft, nebenher, neben dem Lehrberuf, aber auch finanziell. Das heißt, die Methode eignet sich meistens nicht, um ein Six-Figure-Business oder irgendwas, was hohe Verdienstmöglichkeiten erfordert oder mit sich bringt, zu starten, sondern um mal so ein bisschen die Fühler auszustrecken. Und ganz viele unserer Kundinnen und Kunden wissen das halt sehr zu schätzen als eine Möglichkeit, um mal herauszufinden, ist das denn was für mich, die Selbstständigkeit, und sich da mal ein bisschen zu erproben. Und da wäre jetzt meine Frage an dich, Frank, was denkst du, für wen ist diese Methode besonders vielleicht geeignet?
Das Wunderschöne ist ja letztendlich, dass man mit dieser Methode generell testen kann. Das heißt also, wir haben ja generell viele Teilnehmer, Teilnehmerinnen bei uns, die ja sich auch selbstständig machen im außerschulischen Bereich, Coaching-Bereich, Therapiebereich, ja, und häufig dann natürlich auch noch ein bisschen die Zielgruppe am Ausloten sind und das Geschäftsmodell am Ausloten sind. Und ich würde sagen, dafür ist das natürlich super geeignet, weil man nicht in volles Risiko reingeht. Ja, man kann vielleicht auch sein Stundendeputat vielleicht reduzieren, halbe Stelle, oder wir haben viele Teilnehmer, Teilnehmerinnen, die dann schon ihre Stelle reduziert haben, so dass man aber noch seine Lebensunterhaltskosten finanziert bekommt. Und dann kann man natürlich, hat man eine zeitliche Komponente, ne, und man kann testen, ob die Idee, das, was man vorhat, funktioniert. Und wenn das funktioniert, naja, dann kann man sich ja mit dem Thema vielleicht Komplettausstieg weiter beschäftigen. Und somit hat man eine relativ sichere Methode, erstmal da so in die Selbstständigkeit zu starten, ohne halt ins volle Risiko reinzugehen. Natürlich, wie du es auch gerade schon gesagt hast, ist es insofern ein bisschen begrenzt, das Ganze zu testen. Ne? Also zeitlich ist man da begrenzt. In der Regel kann man ja zumindest mal sagen, dass Beamte in fast allen Bundesländern so bis maximal 8 Stunden zusätzlich nebenher arbeiten dürfen. Das ist dann, kommt auch schon mal drauf an. Ne? Baden-Württemberg gibt es auch schon mal so kleine andere Regelungen. Aber so kann man das ja schon mal so grob sagen. Das heißt natürlich, man ist da natürlich auch ein bisschen begrenzt, ne? Was solche Sachen angeht.
Genau, wir machen auch immer wieder die Erfahrung, dass es sich letztendlich auch besonders für Personen eignet, die einen Wertekonflikt haben mit Schule. Also die letztendlich auch einfach in ihrer alltäglichen Arbeit merken, oh, ich habe hier so viele coole Ideen, oder ich habe die und die Weiterbildung gemacht und jetzt will ich das umsetzen in Schule und renne aber total vor die Wand und merke, okay, das ist hier eigentlich gar nicht gewollt. Also wenn man diesen Drive hat und diesen Wunsch, das, was einen interessiert, wirklich beruflich umzusetzen, dann findet man da halt hervorragend einen Kanal, um das zu tun, weil es in der Schule, zumindest aus den Erfahrungen, die wir mit unseren KundInnen haben, nicht ohne weiteres möglich ist, sich da halt einfach mit seiner Faszination einzubringen. Und die Erfahrung habt ihr vielleicht auch schon gemacht, dass, wenn ihr mal diese Lerncoaching-Weiterbildung zum Beispiel gemacht habt oder diese Berater-Weiterbildung, dass es dann extrem schwer ist, das in die bestehenden starren Strukturen von Schule irgendwie zu integrieren. Das heißt, das ist eine gute Möglichkeit, sich dann abseits von Schule diesen Aspekt der Selbstverwirklichung auch letztendlich umzusetzen. Für wen ist es vielleicht nicht geeignet, wenn du wirklich mit Überlastung zu tun hast? Also wenn dein Thema ist, dass das Arbeitsvolumen einfach zu hoch ist, dann ist es natürlich kontraproduktiv, sich mit einer Teilselbstständigkeit dann noch mehr aufzubürden. Dann wäre vielleicht der erste Schritt, über einen Teilzeitantrag zu gehen oder eine Beurlaubung und dann mal die Fühler auszustrecken und dann nebenberuflich zu gründen.
Was ja gerade politisch in einigen Ländern schwerer wird, ne? Teilzeitanträge werden dann häufig tatsächlich abgelehnt aufgrund des Lehrermangels. Das heißt also, das kann unter Umständen halt natürlich ein Problem sein. Aber wir haben immer noch viele Teilnehmer, Teilnehmerinnen, die das ganz gut umsetzen. Und dafür hast du völlig recht. Für die, also es ist für viele gut, aber für einige nicht. Ne? Man muss ganz klar sagen, die Selbstständigkeit oder ein Business aufzubauen, auch wenn man vielleicht nur eine halbe Stelle hat, es ist trotzdem noch viel Arbeit. Ne? Also es ist immer noch viel Arbeit, die natürlich anders belastet. Es macht zwar viel mehr Spaß, weil man das für sich tut. Ne? Wir erleben viele Teilnehmer, Teilnehmerinnen, die sagen, ey, das fühlt sich aber nicht so an wie Arbeit. Aber es ist trotzdem immer, genau wie du sagtest, wenn man in einer Überlastungssituation vielleicht gerade drinsteckt, kann es trotzdem dann dazu führen, dass man das als etwas zu viel empfindet. Ne? So dann noch die Zeit in der Schule mit den ganzen entsprechenden Vor- oder Nacharbeiten plus dann die Themen in der Selbstständigkeit. Aber für viele ist das echt ein sehr, sehr schöner und sehr guter Weg, das Ganze anzugehen und auszutesten und erstmal so die ersten Steps zu gehen.
Und dieses Testen finde ich auch in dem Sinne einen schönen Begriff, weil es dazu ein ganz nettes Bild gibt mit so zwei Reglern, die man sich wie bei einem Mischpult vielleicht vorstellen kann, dass man den einen aufdreht und den anderen ein bisschen runterdreht. Das ist natürlich hier nur in einem begrenzten Rahmen möglich, diese Regler zu verstellen. Aber man kann natürlich immer mal wieder gucken, okay, rennen mir die Leute jetzt in meiner Teilselbstständigkeit die Bude ein, kriege ich viele Aufträge und muss vielleicht sogar Aufträge ablehnen, weil ich so über die Verdienstgrenze komme, dann ist das natürlich ein schöner Indikator, um zu prüfen, hey, wie schaffe ich es dann, entweder in der Schule noch zu reduzieren oder vielleicht sogar den Schritt komplett rauszugehen, weil ich einfach diese Sicherheit habe, ach, hier kommen Aufträge auf jeden Fall rein und ich habe diese Erfahrung mal gemacht Und das ist auch was, was einem emotional viel Sicherheit gibt, wenn man die Erfahrung macht, das, was ich wirklich gut kann, das wollen die Leute auch und das sehe ich hier. Die Leute wollen mir Geld dafür geben. Und wenn ich diese Erfahrung einmal gemacht habe, dann fällt es mir viel leichter, diesen Schritt auch zu gehen. Und dann habe ich eben auch vor allem diese emotionale Sicherheit, aber auch eine Sicherheit in der Planbarkeit von meinem eigenen Business. Wenn ich jetzt aber im Gegensatz dazu merke, okay, ich muss enorm viel Zeit investieren, um überhaupt dann Aufträge zu kommen, dann muss ich entweder meine Produktidee nochmal überdenken oder ich merke einfach, dass das vielleicht auch nicht der Weg für mich ist, dann jetzt den Schritt gleich komplett rauszugehen, sondern da müssen noch andere Faktoren vielleicht ja bearbeitet werden oder ich muss eben nochmal in mich gehen und schauen und mich neu sortieren.
Ganz genau. Also so Proof of Concept, wie man im Marketing so schön sagt, ne? Oder so im Geschäftsaufbau. Und man gewinnt einfach Vertrauen, ne? So in seine Sache, wenn es gut läuft, wie du sagst, wenn man Feedback bekommt. Und das bringt einen ja dann auch erst in die Position zu sagen, ich traue mich jetzt vielleicht tatsächlich, wenn das ein Ziel ist, den Vollausstieg überhaupt anzugehen, ne? Oder so eine Kündigung tatsächlich dann anzugehen, ne? Aber für viele ist es ja auch eine gute Hybridlösung. Ne? Also viele von unseren Teilnehmerinnen streben ja gar keinen Vollausstieg an, sondern sind auch sehr happy mit dieser Hybridlösung letztendlich. Ne? So, dass die Schule auf ein erträgliches Maß für manche zu reduzieren, um dann aber noch zum Beispiel ja einfach bestimmten Themen noch nachgehen zu können und dadurch ja natürlich auch eine hohe Befriedigung dann zu erleben. Ne?
Absolut, es hängt immer davon ab, was sind denn eigentlich deine Gründe dafür, dass du gerade Reibung mit Schule hast, ne? Ja. Wenn dein Punkt eben wirklich der Wertekonflikt ist oder du einfach merkst, du mit den Dingen, die du einbringen willst, kommst du in Schule nicht weiter und kannst das aber woanders hin kanalisieren und das ist der einzige Reibungspunkt, den du mit Schule hast, dann ist das natürlich ein Modell, was du auch langfristig einfach gut fahren kannst. Schule auf der einen Seite und die Selbstständigkeit auf der anderen Seite. Okay, kommen wir zum nächsten Punkt, der unterscheidet sich vielleicht gar nicht so groß. Also die Methode Nummer 2, um in die Selbstständigkeit zu wechseln und dabei Sicherheit zu behalten, ist der von Isabel auch in den letzten Episoden immer mal wieder angesprochene Brückenjob. Und das kann ich vielleicht auch anhand meiner eigenen Geschichte erzählen, weil das ist tatsächlich die Methode, die ich damals gewählt habe. Bei mir war durch das zweite Staatsexamen dann natürlich eine dieser Gelenkstellen da, von denen ich eingangs gesprochen habe. Und ich habe dann tatsächlich mein Ref abgeschlossen und dann ging es schon los mit der Selbstständigkeit. Ich wollte aber eben nicht total ins Risiko gehen. Das heißt, ich habe mich einfach im Vorhinein um einen Job gekümmert, der am besten so primitiv wie möglich sein sollte. Hieß in meinem Fall, ich habe abends, wenn die Märkte so zugemacht haben im Rewe, die Regale aufgefüllt. Also wirklich eine Arbeit, die nicht stressig ist, die einen nicht großartig belastet, bei der man dennoch relativ gut verdient hat. Das war dadurch einfach möglich, weil das abends stattgefunden hat. Das heißt, es gab dementsprechend einen Nachtzuschlag. Für meine Lebenssituation war es die perfekte Situation, weil das mich kognitiv überhaupt nicht in Anspruch genommen hat, natürlich Artikel A in Regal A zu stellen. Das ist wirklich nicht herausfordernd. Und dann kann man sich da während auch viel Gedanken machen über die eigene Selbstständigkeit. Das sind meistens auch die Leute, die man so in den Supermärkten trifft, die keine Ahnung haben, wo irgendwas steht oder wo irgendwas zu finden sind, weil die dann von einer externen Firma beauftragt wurden, die Märkte aufzufüllen. Und in so einer externen Firma war ich dann letztendlich eben auch tätig. Ach,
spannend, weil ich finde das so witzig, weil wenn ich hier bei uns durch einen Hit oder Rewe oder so renne, dann sehe ich den ganzen Tag, also egal wann du kommst, halt da die Leute rumspringen, die Regale auffüllen. Und ist das bei euch irgendwie anders geregelt oder so? Oder findet da ein Teil der Auffüllung halt abends statt? Weil ich sehe immer ganz viele Leute, die in den Regalen stehen, auch junge Leute, Studis und die sind beim Hit und Rewe immer den ganzen Tag irgendwie aktiv und füllen da die Regale auf.
Es kann gut sein, dass das damals ein Sonderfall war, weil da ging es um die Eröffnung von einem neuen Rewe-Center.
Ah, okay.
Und ich weiß, dass das Thema war, dass man da nicht wollte, dass da Mitarbeiter die ganze Zeit rumlaufen und der praktisch voll ist, der Laden, sondern der sollte eben schön clean und sauber aussehen, okay, und da sollte nicht so viel rumwuseln und keine Rollcontainer rumstehen und so weiter. Deswegen ging das immer erst abends los, wenn weniger los war im Markt, und nach Schließung des Markts ging es dann noch weiter.
Okay, alles klar.
Genau.
Spannend.
Und das hat mir dann, es war natürlich total die perfekte Situation für mich, weil ich hatte den ganzen Tag im Prinzip Zeit, mich mit meiner Selbstständigkeit auseinanderzusetzen, hatte eine finanzielle Basis, die zugegebenermaßen finanziell natürlich nichts mit dem zu tun hat, was man im Lehrberuf verdient. Aber es gibt einem schon mal so ein Grundrauschen, das einem Handlungsoptionen gibt und nimmt einem auch die Angst. Und dann kann man wirklich auch ausprobieren, weil man dann nicht mit jeder Entscheidung irgendwie Gefahr läuft, sein Business gegen die Wand zu fahren.
Ne? Genau. Aber es ist, ja, das ist, also Wir haben tatsächlich auch einige Teilnehmer, Teilnehmerinnen, die diesen Weg halt gehen. Ich würde sagen, es sind wenige, weil natürlich viele erstmal doch anstreben, was wirklich Festes, Verbindliches zu haben, um nicht vielleicht irgendwie in so ein Loch zu fallen. Ja, heute ist ja eher das Thema halt finanziell, ne? Also es gibt ja auch noch emotional, in ein emotionales Loch oder ne, psychisches Loch oder so zu fallen, aber es geht ja ein bisschen um das sichere Gründen oder sichere Wege in die Selbstständigkeit, und das ist natürlich ein spannender Weg, um auch, weil wir haben echt einige Teilnehmer, Teilnehmerinnen begleitet, die gesagt haben, ich will halt nicht mehr in Schule sein, ich halte es nicht mehr aus, ich kann es nicht, und da ist das natürlich ein schöner Weg zu sagen, okay, ich gehe da auch ein paar Einbußen, so wie du auch, finanzielle Einbußen halt ein, ich hole mir so einen No-Brainer-Job, wo ich nicht drüber nachdenke muss. Wir haben ja damals schon zusammengearbeitet und dann haben wir schön zusammen dein Business geplant und aufgebaut, und das ist natürlich super, und dann brauchst du dir über diese ganzen Restriktionen, die man halt als Beamter, als Beamtin halt hat, so eine Nebentätigkeit, ne, das überhaupt erstmal die Erlaubnis dafür zu bekommen, diese ganzen zeitlichen Verdienstkomponenten, hast du halt einfach nicht, sondern kannst einfach schön loslegen. Ne. Wir haben tatsächlich auch ein paar wenige Teilnehmer, Teilnehmerinnen, die sogar den Weg gewählt haben, erstmal aus dem Beamtentum raus und haben sich aber in der gleichen Schule als angestellte Lehrerin in dem Fall, also als Lehrerin anstellen lassen. Natürlich auch hier mit so ein paar Einschränkungen, was den Verdienst angeht. Aber diejenige hat sich zum Beispiel viel glücklicher gefühlt dann an der Schule als Angestellte. Hat dann eine handwerkliche Nebentätigkeit schon, als wir uns damals kennengelernt haben, als sie bei uns ins Programm kam. Und dann war das Ziel, also erstmal raus als Beamtin, angestellte Lehrerin mit weniger Restriktionen, um dann halt die vorhandene selbstständige Tätigkeit weiter aufzubauen bis zur Vollselbstständigkeit, und dann ist sie letztendlich dann irgendwie einfacher ausgestiegen. Und da kann man sich ja jeglichen Job vorstellen, erstmal als Brückenjob, was man halt möchte. Ne? Also mit mehr Gehirntätigkeit, mit weniger, mit mehr Manpower oder Womanpower. Es ist ja alles möglich, ne? Kann man sich ja verschiedene Jobs vorstellen, die man da so macht. Aber eine sehr schöne Strategie, ja, definitiv. Aber zumindest mal als Feedback nicht die Strategie, die meisten wählen, würde ich jetzt sagen.
Ja. Genau, da sind wir schon voll drin in dem Thema, für wen ist die Methode im Prinzip geeignet. Also da würde ich jetzt sagen, besonders für Menschen, die keine finanziell hohen Verbindlichkeiten haben, kein Haus abzubezahlen haben, vielleicht auch eher ohne Kinder, aber die vielleicht auch aus einer Belastungssituation schnell erstmal raus wollen. Ne? Also wenn man merkt, Schule hat einfach so einen enormen Einfluss auf mein Leben und ich möchte einfach diese Überbelastung jetzt mal loswerden, um einen freien Kopf zu kriegen, um mich neu aufzustellen, ist es halt eine tolle Möglichkeit, da auch, weil gerade die Selbstständigkeit ist was auch immer umso besser läuft, desto mehr man auch mit freiem Kopf rangeht, weil es viel mit Kreativität zu tun hat. Und Kreativität, wissen wir ja alle, läuft immer dann am besten voran, schreitet dann am besten voran, wenn man wirklich auch freie Ressourcen hat und vor allem Muße auch mal spazieren gehen kann. Oder sich sogar bei so einem No-Brain-Job sogar da während Gedanken über die Selbstständigkeit letztendlich machen kann. Ne?
Und aber auch ergänzend, wie von der einen Teilnehmerin, der ich gerade gesprochen habe, die hatte Kinder und die hatte auch entsprechende Verpflichtungen finanzielle, auch ihren Beitrag zu leisten in der Familie. Oder wenn man halt aber kein Überlastungsproblem hat, sondern halt fein ist mit der Schule und das rein als Strategie sieht und damit auch okay ist, in der Schule erstmal zu bleiben und als angestellte Lehrerin oder Lehrer zum Beispiel weiterzuarbeiten. Ne? Das heißt also, wenn man zum Beispiel sagt, ich habe eigentlich kein Problem mit meiner Schule, aber ich habe mich halt entschieden, trotzdem in die Selbstständigkeit zu gehen, und ich kann mir das vorstellen, noch ein Jahr zum Beispiel an meiner Schule als angestellter Lehrer, Lehrerin weiter tätig zu sein, und dann ist das natürlich auch ein Weg. Ne?
Ja. Auch für diejenigen, die vielleicht auch schon immer diesen einen Traum hatten. Also so war es bei mir letztendlich. Man hat so eine klare Vorstellung, ich will das jetzt machen und will das unbedingt jetzt machen und will da so viel Möglichkeitsspielraum haben, wie es nur geht. Für die ist es auch eine gute Möglichkeit. Bei mir war damals klar, ich möchte Heavy Metal Bands coachen und das ist meine Sache. Und die ziehe ich jetzt durch und das mache ich jetzt. Und das will ich einmal probieren, weil sonst liege ich mit 80 irgendwie da auf dem Sterbebett und bereue es, dass ich es nie probiert habe. Und aus dem Grund ist es auch da im Prinzip die Methode, um da wirklich mit einem gewissen Sicherheitsnetz dann ranzugehen, wenn man diesen einen Traum hat, den man mal ausprobieren wollte.
Ah, ich habe das so gefeiert damals irgendwie, dieses Thema und wie du zu mir gekommen bist. und wir daran zusammengearbeitet haben. Ich glaube, das Wissen ja, ich weiß nicht, es blickt ja immer so durch, glaube ich auch, wie du bei uns ins Unternehmen gekommen bist. Und aber jetzt für diejenigen, die vielleicht das noch nicht wissen, dass Murphy damals mich als Coach gefunden hat und wir das dann zusammen aufgebaut haben. Deswegen ist das umso schöner, dass wir jetzt hier zusammen in einem Unternehmen arbeiten. Und ich habe das damals auf jeden Fall voll gefeiert, das Thema. Und dein Ausstieg und mit dem Thema, weil ich ja selbst auch 10 Jahre eine Musikschule hatte und deswegen haben wir uns ja vielleicht auch ein bisschen so gematcht, so insgesamt von den ganzen Werten, und das war schon echt super. Es hat echt Spaß gemacht.
Das finde ich auch jetzt total schön, wie du darüber sprichst, weil die Selbstständigkeit ist wirklich was, da schauen wir uns jetzt bei, ihr könnt uns ja nicht sehen, aber wir schauen uns beide hier gerade an, haben beide so ein Leuchten in den Augen. Also das ist halt auch einfach eine Art und Weise, die Selbstständigkeit zu betrachten mit so einem Selbstverwirklichung. Aspekt. Also das bringt mich immer, wenn ich über Selbstständigkeit nachdenke, denke ich, boah, schön. Das ist doch einfach was Schönes und gar nicht so bedrohlich, wie es so im deutschen Allgemeinverständnis, finde ich, wahrgenommen wird. Also wenn man sich so auf der Straße oder in der Kneipe über Selbstständigkeit austauscht, dann hört man immer so bei uns in Bahn so, hey, yo, Kerli, mach das lieber nicht. Das ist viel zu gefährlich. Du, da such dir lieber gescheite Job. So.
Ja, das war bei mir ganz genauso. Meine ganzen Kommilitonen, mit denen ich damals studiert habe, ich habe ja Betriebswirtschaft studiert, das weiß ich noch, die haben immer noch meine damalige Studi-Freundin hinter meinem Rücken in der Kneipe. Mensch, red ihm das aus, dass er da seine Musikschule gründen und der soll arbeiten gehen. Ja, die ganzen Themen kenne ich auch. Ja, und wenn du es dann durchziehst und machst, ne, und dann zeigst, dass du das strategisch angehst und alles Step by Step umsetzt, nachher kriegst du dann die ganzen Schulterklopfer, ne? Wow, ja, cool gemacht, wow, sehr gut. Ja, genau, ist klar. Aber ja, es ist so. Genau. Es ist ja, ich sag mal so, es ist ja auch nicht für jeden was. Es ist ja auch gut so. Ne? Und eine gewisse Risikobereitschaft gehört zur Selbstständigkeit auch dazu. Und jeder, der das für sich ausschließt, ist doch völlig okay, ne? Aber wir sind ja für diejenigen hier heute, um natürlich auch mal das Thema und diesen Weg in die Selbstständigkeit natürlich auch ein bisschen zu beleuchten und ja, wie man es halt auch möglichst sicher angehen kann. Was hast du noch auf deinem Zettel?
Ich habe Methode Nummer 3 noch mit dabei und da bin ich mal gespannt, weil das eine Methode ist, wo ich auch eine klare These zu habe und die ist ziemlich steil und da bin ich mal gespannt, was du zu der These letztendlich sagst. Die können wir auch gern diskutieren, die ist hier nicht in Stein gemeißelt, sondern also Methode 3 ist, und das machen wir auch sehr ausführlich mit unseren KundInnen, in die Reflexion zu gehen. Das heißt, die eigenen Interessen und vor allem die eigenen Fähigkeiten, was die berufliche Orientierung angeht, also wie ticke ich eigentlich im Beruf und wie ticke ich in der Selbstständigkeit und wie ticke ich in beruflichen Tätigkeiten, genau zu kennen. Denn nur mit dieser Kenntnis, und das ist jetzt meine These, kann man sicher in die Selbstständigkeit starten. Und ich gehe sogar so weit zu sagen, dass man sogar mit einer schlechten Geschäftsidee, wenn man das vorher für sich geklärt hat, welche Fähigkeiten und Interessen man kann und die auch benennen kann, dann kann man sogar mit einer schlechteren Geschäftsidee, die vielleicht weniger lukrativ ist, gut über die Runden kommen, einfach aus dem Grund, weil du kennst dich, du weißt, was du kannst, du weißt, was du nicht kannst und so arbeitest du täglich. Und das Wichtigste bei der Selbstständigkeit ist tatsächlich Kontinuität. Das heißt, am Ball zu bleiben, auch wenn es mal schwierig wird, Vertrauen in sich selbst zu haben und zu wissen, ich kann das, ich weiß, dass ich das kann, das habe ich in einem tiefen Reflexionsprozess ergründet und dementsprechend kann ich da auch am Ball bleiben und kontinuierlich am Ball bleiben, weil das ist meine These jetzt, Frank, jeder, der kontinuierlich am Ball bleibt bei der Selbstständigkeit, hat zumindest das Potenzial, dass das auch funktioniert, auch wenn die Geschäftsidee vielleicht nicht der Mega-Oberhammer-Erfolgsversprecher ist.
Absolut. Es ist, also kann ich bestätigen, auch aus meiner Erfahrung als Gründungscoach. Jetzt sind das ja zwei Themen, ne? Zum einen ist es halt, dass man sich selber schon ganz gut lernt einzuschätzen, was man halt kann und was man nicht kann, auch im Hinblick natürlich dann, das koppelt sich ja natürlich dann auch an die Geschäftsidee. Und natürlich ist es so, wenn man so als Gründercoach, Gründungscoach jahrelang arbeitet, hat man natürlich auch viel Kontakt. Ich habe ja auch vorher, bevor ich jetzt hier im Schulfreicampus mit den ganzen Lehrerinnen zusammengearbeitet habe, auch vorher ja jegliche Gründer begleitet. Und da kommt man natürlich auch häufig dann, kommt man in Kontakt mit Gründer, Gründerinnen, die eine Idee haben, wo man selber sagt, und wenn man das ein bisschen so analysiert, dass das eigentlich gar nicht passt. also zu der Person, zu den Fähigkeiten, aber da hat man sich halt so drauf versteift, ne? So, ich will das unbedingt, und das ist natürlich dann eine schlechte Voraussetzung für eine erfolgreiche Selbstständigkeit. Wenn man jetzt, man könnte auch böse sagen, wenn man sich da jetzt ein Luftschloss aufgebaut hat, was man gerne so schaffen möchte, was man gerne umsetzen möchte, hat aber vielleicht die ganzen, ja, Fortbildungen, Ausbildungen, Fertigkeiten, Fähigkeiten dazu einfach gar nicht. Also von daher bin ich da echt auch ein Fan von, ne, Ego ablegen, real hinschauen, wer bin ich, was kann ich gut, wo drin habe ich überhaupt eine Expertise, wo fehlt mir was und was ist damit überhaupt möglich, entsprechend umzusetzen. Also ehrlich mit sich selber umzugehen, ist schon mal ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor. Das ist so für mich das erste Thema, ne?
Und? Ja, der Triggersatz ist ja immer da im Zuge oder im Zusammenhang mit der Selbstständigkeit. Ja, ich habe gehört, damit kann man total viel Geld verdienen. Das ist was, woran ganz viele Gründungen scheitern, weil man gehört hat, dass man damit Geld verdienen kann. Genau. Da gibt's, weiß nicht, ob ihr das mal gehört habt, aber ganz viele verschiedene Themen, die da immer mal wieder irgendwie im Gerede waren, wie mit Amazon Dropshipping irgendwie schnell Geld verdienen oder mit Krypto schnell Geld verdienen. Ne? Das sind immer so Sachen, die versprechen viel, aber da hat dann keine nachhaltige Analyse stattgefunden, ob die Tätigkeit letztendlich auch mir Spaß macht und ob ich das überhaupt machen möchte. Genau. Ob das was ist, wo ich über lange Zeit am Ball bleiben kann und dann mir auch was aufbauen kann, weil die Selbstständigkeit kann man immer als was verstehen, was sich vielleicht analog in Beziehung setzen lässt zum Treppenbauen. Man geht die erste Stufe, das ist erfolgreich, dann geht man die zweite Stufe und das geht eben nur, wenn man kontinuierlich am Ball bleibt und ohne Auseinandersetzung mit sich selbst ist es eigentlich von vornherein eigentlich schon, also, zum Scheitern verurteilt.
Ich höre mir im Moment auch ganz viele, tatsächlich auch junge Menschen an, die auf TikTok, auf Insta zu Veranstaltungen einladen, um solche neuen Geschäftsideen 2024, was gibt's da so für neue digitale Online-Geschäftsideen? Da sind auch spannende Sachen dabei, ne? Also letztens habe ich mir auch wieder was angeguckt. Die haben versucht, die Jungs, die komplette Coaching-Szene über einen Kamm zu scheren und alles Bullshit und haben sich aber selber den Coaching-Markt vorgenommen als Kunden, fand ich auch sehr interessant. Naja, und die machen zum Beispiel, ohne dass du selbst irgendwas machen musst, ohne dass du selbst Expertise hast, KI unterstützt, machst du quasi Beiträge für zum Beispiel das Coaching-Business. Ja? Also du fütterst eine KI, die dann selbst ein Video macht, dann hast du so eine KI-generated Voice, da hast halt eine Stimme, das hört man ja, sieht man ja manchmal. Und das Geschäftsmodell ist Leads für den Coaching-Markt zu generieren mit diesen KI-unterstützten Beiträgen. Du musst da selber nicht für die Kamera, du brauchst keine Ideen, ne? Du brauchst halt nur so ein paar KI-Tools, die du halt dann fütterst. Und im Grunde genommen wirst du dann für Leads, die sich über deine Beiträge bei den Kunden eintragen, wirst du dann vom Coaching-Markt bezahlt. Auch eine nette Geschäftsidee. Das ist ja auch okay und sowas funktioniert halt auch. Die Frage ist immer nur, wie lange es funktioniert. Und wenn man sich aber für sich feststellt, ey, das bin genau ich will nicht vor die Kamera, ich bin hier so ein Technik-Freak, ich will den ganzen Tag irgendwie mit KIs irgendwelche Videos für irgendwelche anderen irgendwie zusammenfrickeln, ob die jetzt Sinn machen oder nicht und ob ich da Expertise habe oder nicht. Ich versuche das und wenn das nicht klappt, versuche ich mal ein bisschen Affiliate-Marketing und wenn das nicht klappt, versuche ich noch mal ein paar Produkte auf Amazon oder mit Amazon Dropshipping zu verkaufen. Wenn man das ist, why not? Ja, dann beschäftige dich mit diesen ganzen digitalen neuen Trends. Was ist da möglich? Was geht da gerade? Keine Ahnung, gibt's ja viele verschiedene Sachen. Also will ich gar nicht per se schlecht machen, aber da ist es immer schon so auf so einem momentanen Hype aufgebaut. Ne? So, das ist ganz klar. Ne? Und das ist zumindest was, wo man sagen muss, ja, das betrifft jetzt unsere Teilnehmer, Teilnehmerinnen jetzt, würde ich sagen, eher, also trifft das ja eher nicht so zu, dass das so Businessmodelle sind, sondern, wie gesagt, viel ja auch im außerschulischen Bereich, handwerklichen Bereich, therapeutischen Bereich, ne, Coaching-Bereich, und ich glaube, solche Businessmodelle sind dann natürlich dann nicht das Richtige. Aber es ist völlig klar, was du sagst. Also Businessmodelle, wo man auch bestimmte Assets aufbaut, ne, Langfristigkeit und so weiter, ist natürlich schon unserer Meinung nach natürlich dann die bessere Wahl. Ich will aber noch auf den zweiten Punkt hinaus, bevor ich ihn vergesse, was du irgendwie angesprochen hast, ist die zweite Sache, genau, ne? Das mit dem Step-by-Step, ne? Treppe für Treppe. Aber du hast vorhin auch gesagt, dass man eine gewisse Flexibilität auch mitbringen muss. Und was ich immer auch sage, vielfach lassen Umstände Selbstständige scheitern. Aber im Grunde genommen sind es nicht die Umstände, weil es ist immer so leicht zu sagen, ja, ich habe besonders viele Steine auf meinen Weg geschmissen bekommen und ich hatte jetzt noch die und die Herausforderung. Hat's, ne, immer so dieses Vergleichende, und ich habe es ja besonders schwer. Ne? Das erleben wir ja häufig selber auch immer. Für uns ist das besonders schwer. Andere haben es so leicht mit der Selbstständigkeit und verdienen anscheinend so leicht Geld. Ich muss hier richtig für ackern. Aber die Einstellung zu haben, dass gerade in der Selbstständigkeit, ich bin jetzt 16 Jahre selbstständig, kann sagen, ich hätte niemals gedacht, dass ich hier heute sitze und mit dir einen Podcast aufnehme zu diesem Thema für unsere Kunden oder Teilnehmer oder Interessenten, Podcasthörer, wie man das jetzt auch immer beschreiben möchte. Denn damals habe ich ja, wie gesagt, eine Musikschule für Rock-Pop aufgebaut und dieses ganze Gründungs- und Business-Thema ist zwar von Anfang an so mitgewachsen, aber das habe ich mir gar nicht so überlegt. Und was da schon alles dazwischen war, ne? Zwangsdigitalisierung durch Corona, überhaupt durch Corona, was da alles so los war, eigene Ängste, Selbstständigkeit, auch dann natürlich die Entscheidung, die Musikschule, ne? Mehr ins Gründungsbusiness, was da alles für Herausforderungen. Ich will nicht sagen, die Herausforderungen sind nicht das Problem, sondern die mangelnden Antworten oder die fehlenden Antworten, das fehlende Handeln auf diese Umstände lassen Selbstständige scheitern, lassen Unternehmer scheitern. Was will ich damit sagen? Man muss lernen, als Selbstständiger einfach auf Umstände und Probleme und Herausforderungen richtige Antworten zu finden. Die müssen auch nicht immer perfekt sein und immer die einzige richtige Möglichkeit sein. Wichtig ist, dass man überhaupt lernt, was zu tun, dass man halt, ne, das Steuerrad in der Hand hält. Und wenn man das schafft, diese Eigenverantwortung und die Flexibilität sich immer aufrechterhält und auch das Ego, ich sage immer Ego ablegen. Es nützt nichts, wenn ich, ne, Corona und Zwangsdigitalisierung, dass sie sagen, nein, ich möchte hier aber mein Offline-Business so und so, weil ich das unbedingt will und brauche für mich. Das interessiert den Markt nicht. So, ne? Entweder du gehst mit den Gegebenheiten, du gehst mit den neuen Trends, in Anführungsstrichen, zumindest mit den neuen Voraussetzungen, oder du wirst halt tatsächlich scheitern. Ne? Das heißt, also man muss sich auch immer tatsächlich flexibel an aktuelle Umstände, Herausforderungen lernen, anzupassen. Und wenn man das schafft, dieses Mindset zu entwickeln, dass ich das schaffe, dass ich diese Herausforderung angehe und ich finde Lösungen dafür. Und wenn ich nochmal meine Positionierung ändere, wenn ich mein Business nochmal anpasse, wenn ich diese Konsequenzen daraus ziehe, dann bin ich der Meinung, da ist einiges möglich.
Ja, das finde ich so gut, dass du das ansprichst, weil das gehört ja zu dieser Methode 3 Reflexionsprozess definitiv dazu, dass man nicht nur herausfindet, was man eigentlich schon gut kann, sondern was man vielleicht auch noch erlernen muss, um in der Selbstständigkeit über Wasser zu bleiben. Und diese Flexibilität ist auf jeden Fall mit das Wichtigste, würde ich, glaube ich, sagen. Dass man da wirklich auch eine Resilienz entwickelt. Das ist ja so ein Trendwort. Aber zu sagen, okay, das erschüttert mich jetzt nicht, dass es jetzt hier und die Entwicklung gibt, wir finden Lösungen. Ich habe eine Haltung der Lösungsorientierung entwickelt und ich habe nicht die Haltung, hier kann man aber gar nichts machen und hier gibt es keine Möglichkeiten für mich und ich jammer jetzt. Weil diese Haltung ist in der Selbstständigkeit eben nicht produktiv.
Ganz genau. Super.
Gut, dann kommen wir zu Methode 4. Ich glaube, das wird jetzt der größte Batzen. Die Methode 4 ist nämlich gründliche Planung, Vorabplanung oder Prototyping auch genannt in der Selbstständigkeit. Das heißt, es gibt ja verschiedene Aspekte der Planung. Und da kannst du vielleicht auch mal uns abholen, Frank. Was sind denn verschiedene Aspekte der Planung, die man im Vorhinein berücksichtigen sollte, um möglichst sicher zu gründen?
Es sind natürlich so zwei Hauptbereiche, gerade wieder hier natürlich für unsere Podcast-Hörer, Hörerinnen oder unsere Teilnehmer auch im Programm, ist natürlich wieder das Thema die finanzielle Planung, ja, die finanzielle Vorbereitung. Das ist für mich, ich habe das so gehasst, auch im Betriebswirtschaftsstudium. Ne? Ich war wirklich echt so Kommunikation, Marketing und so weiter. Bin dann in die Selbstständigkeit rein, habe auch zwar für die Bank so einen Businessplan gemacht, aber dann so wirklich so eine Art Controlling oder so Liquiditätsüberwachung habe ich, dachte ich, so brauche ich nicht. Ne? Das kriege ich alles weggelabert mit Marketing und guter Arbeit und habe dann doch relativ schnell feststellen müssen, das ist dann schon auch ein komplexes Thema, auch so Finanzen und was dann genau auf einen zukommt. Und die Realität zeigt es ja wieder immer, dass es immer ein bisschen anders kommt, als man das vorher auch genauso plant. Aber man muss damit lernen, umzugehen, und ich habe halt am Anfang keine andere Wahl. Und ich glaube, das ist ein Thema, also Finanzen können wir gleich nochmal ein bisschen bisschen näher darauf eingehen, was man da tun kann oder wie wir das auf jeden Fall angehen. Und das andere Thema ist natürlich genau die Planung und die Entwicklung eines geeigneten Geschäftsmodells, ne? Also genau zu gucken, welches Problem löse ich für welche Zielgruppe, ne? Also das sind die Themen der Positionierung, Geschäftsmodellentwicklung. Also ich würde mal sagen, das sind so zwei große Felder, das Ganze anzugehen, ja, und da gibt es natürlich dann verschiedene Step-by-Step-Schritte, wie man das Ganze dann letztendlich dann umsetzt, ne, bis hin auch, dass man das Ganze halt mal testet, Zielgruppen umfragen, so ein MVP, wie es so schön heißt, ne, Minimum Viable Product mal erstellt, zum Beispiel, ne, jetzt mal anhand eines Coaching-Beispiels, dass man mal so ein erstes kleines verkaufsfähiges, kleines Mini-Coaching vielleicht auf die Beine stellt, ne, mit ersten Kunden das schon mal umsetzt, guckt, wie das funktioniert, wie kommt das an, um damit man da Erfahrungen sammelt, und da gibt es natürlich so ganz klare Step-by-Steps, die man so gehen kann, um da wirklich dann dieses Ganze aufzubauen und anzugehen.
Ja, und das ist natürlich vielleicht ein Punkt, wenn ihr da jetzt zuhört, Planung, und dann kommt euch vielleicht die Frage, ja, woher soll ich das denn alles wissen? Da ist es auf jeden Fall hilfreich, deswegen bin ich auch damals zu dir gegangen, Frank, sich auf jeden Fall Hilfe zu holen in diesen Bereichen und mit Experten und Expertinnen zusammen zu arbeiten, weil natürlich die Geschäftsidee entwickelt letztendlich ihr. Aber herauszufinden, wie lukrativ das Ganze ist, dann vielleicht die Geschäftsidee dahingehend nochmal anzupassen, weil die ideale Gründung passiert immer auf einer schönen Überschneidung zwischen einer tollen Idee, die aber auch natürlich im Idealfall sehr lukrativ für euch ist, auch auf finanzieller Ebene. Und da so einen schönen Schnittpunkt zu finden, das ist im Prinzip der Kern von der Geschäftsmodellentwicklung, und das machen wir sehr intensiv mit unseren Kundinnen und Kunden auf dem Schulfreicampus. Im Lehrkraftnavigator kann man da immer schon mal so ein bisschen schauen und mal in der Theorie mit ein paar Ideen rumspielen. Und wir haben auch in Zukunft noch was in Planung, wo wir dann auf jeden Fall, also unbedingt weiter den Podcast hören, wo wir euch dann auch noch mehr unterstützen können, wenn es um diese Produktentwicklung auch reingeht, und da einfach, dass wir da noch tiefer mit euch reingehen. Und wir arbeiten aber jetzt im Lehrkraftnavigator auch schon sehr genau an diesen Themen. Geschäftsmodellentwicklung, wie kann ich die testen, dass die funktioniert? Wie kann ich denn mir den Markt überhaupt anschauen? Welche Möglichkeiten habe ich, den Markt zu analysieren? Und wie kann ich herausfinden, ob meine Geschäftsidee letztendlich funktioniert? Eine Methode hast du schon angesprochen, die wir sehr gerne machen zusammen mit unseren Kundinnen und Kunden, dass wir uns mit ihnen gemeinsam ihre Zielgruppe anschauen von der vermeintlichen Geschäftsidee und sie dabei unterstützen, diese Zielgruppe wirklich zu befragen, sodass man dann konkrete Ergebnisse hat und konkrete Rückmeldungen von der Zielgruppe erhält, funktioniert meine Geschäftsidee. Und das gibt einem natürlich enorm Sicherheit in der Planung, wenn ich vorab weiß, okay, meine Zielgruppe ist bereit, den und den Preis zu zahlen, oder meine Zielgruppe hat die und die Anforderungen an mich. Meine Zielgruppe kann mir sogar vielleicht rückspiegeln, was sie erwartet. Und dann kann ich anhand der Erwartung wieder testen, okay, entsprechen diese Erwartungen dem, was ich dann letztendlich auch gerne tue. Weil das ist zum Beispiel was ich hart lernen musste in meiner Selbstständigkeit. Ich habe es erwähnt, mein Traum war, Heavy-Metal-Bands zu coachen, nur um dann nach einem Jahr festzustellen, dass ich zwar total fasziniert bin, was die Musik angeht und die Szene, und ich liebe nach wie vor Heavy-Metal, aber dass die Tätigkeit, die mir die Zielgruppe abverlangt, dass das nicht meine Tätigkeit ist, dass mir das keinen Spaß macht. Ja. Und das hätte ich mir gern im Vorhinein erspart. Also hätte ich das gewusst, dann hätte ich vielleicht viele Dinge anders gemacht und von vornherein anders strukturiert und businesstechnisch angelegt.
Ja, klar. Ich sag mal, solche Sachen kann man natürlich nicht vorher im Einzelnen. Ich würde sagen, das ist ein typischer Fall, den kriegst du wahrscheinlich vorher nicht isoliert. Sonst hätten wir das ja auch irgendwie vielleicht noch rausgefunden, als wir zusammengearbeitet haben. Ne? Das ist was sich tatsächlich dann für einen manchmal herausstellt. Genauso wie ja jetzt auch viele an dem Punkt stehen und sagen vielleicht, dass die Lehrtätigkeit jetzt vielleicht auch eine Art Ende oder so erreicht hat. Für mich war auch die Musikschule tatsächlich nach 10 Jahren an einem Ende angekommen. Ja, also bei dir vielleicht jetzt nach einem Jahr. Und naja, Dinge ändern sich, Lebensumstände ändern sich, man kommt in andere Lebensphasen. Das ist tatsächlich schwer im Vorfeld auszuloten.
Stimmt, da hast du recht, ja. Ja, also aber zumindest tendenziell schon mal auf jeden Fall die Möglichkeit zu reduzieren. Das geht in der Planung auf jeden Fall. Das komplett auszuschließen, das ist eh mit diesen 100% ausschließen oder so, das funktioniert nie. Die Selbstständigkeit bietet halt immer Handlungsspielraum, weil der Markt ändert sich, du änderst dich, deine Ideen ändern sich, Lebensumstände ändern sich, alles ist.
Das ist dann wieder die Flexibilität sich. Und das Antworten. Ne? Exakt, du hast halt nach einem Jahr oder anderthalb Jahren gesagt, will ich so nicht mehr. Also du hast das erfolgreich aufgebaut, aber du willst das letztendlich nicht mehr genauso weiterführen, weil du gemerkt hast, es nimmt dir ein bisschen zu viel in Anspruch, du willst auch noch ein bisschen Privatleben haben mit deiner Partnerin und so weiter und nicht noch abends dann mit der Zielgruppe sitzen, weil die, ne, dies und das und jenes, das kann man sich natürlich vorher alles schon schön ausmalen. Man muss aber auch einige Dinge tatsächlich erleben. Und dann kannst du natürlich nach einem Jahr, anderthalb Jahren hingehen und sagen, pass auf, ich baue mein Business so um, die Zielgruppe bleibt, ich passe meine Zielgruppe ein bisschen an, mein Business wird ein bisschen angepasst, ich mache jetzt eher Online-Kurse, Digitalprodukte für Heavy-Metal-Bands, muss man natürlich analysieren, ob das für die Zielgruppe überhaupt das Richtige ist oder nicht, ne? Aber das ist diese Flexibilität oder dass man dann die richtigen Entscheidungen daraus trifft, auch für sich selbst natürlich. Ne? Es geht nicht nur immer um den Erfolg, es geht nicht nur immer um die Millionen Euro zu verdienen und zu sagen, ich bin aber unwichtig. Das ist ja gerade, ne? Also gerade für viele Lehrkräfte ja das Ziel, nicht vom Regen in die Traufe zu kommen, sondern ja vielleicht auch dann was zu entwickeln, was ja gerade dann im besten Fall ja Spaß macht und wirklich das Jobglück dann zu erreichen. Aber da kann man ja dann für sich dann entscheiden, was man tut. Ne? Ändert man sein Geschäftsmodell? Geht man da wieder raus oder weg von? Sagt man, es hat Spaß gemacht, so wie ich auch nach 10 Jahren. Das war kein Aufgeben, sondern es war einfach so, ich habe einfach nach 10 Jahren das Gefühl gehabt mit der Musikschule, ich habe alles erreicht, habe das aufgebaut. Wir hatten in Höchstzeiten bis knapp 20 Mitarbeiter, dann teilweise in Teilzeit und so weiter eingestellt, ne, bis mit 270 Schülern. Ich habe einfach das Gefühl gehabt, wie könnte ich auch weiter wachsen, was könnte ich tun? Ja, dann kam aber auch meine Tochter auf die Welt. Es war ein sehr umfangreicher Job, der sehr tief ins Privatleben auch, ne, mit abends teilweise noch Proben, ich habe selber noch eine Band gehabt, am Wochenende teilweise in der Musikschule gestanden, Konzertvorbereitung, Veranstaltung geplant und so weiter, und ich aber auch gesagt habe, ich möchte auch einfach noch was von meiner Tochter auch einfach erleben, ne, so. Hätte ich vielleicht kein Kind bekommen und wäre vielleicht Single gewesen, hätte ich vielleicht auch noch weitergemacht oder so, und so hatte ich das Gefühl, für mich geht die Reise weiter und dieses ganze Beratungsbusiness hat sich da für mich weiter herausgestellt, ne, und so überprüft man halt zu jedem Zeitpunkt natürlich auch, was für einen das Richtige ist. Ne? Vielleicht nochmal ein bisschen zurück zum Thema mit der Sicherheit. Wir arbeiten auf jeden Fall dran mit unseren Kursteilnehmern, dass wir uns anschauen, da haben wir so auch ein kleines Finanztool zu entwickelt, ist das Geschäftsmodell und die Selbstständigkeit, die ich anstrebe, auch überhaupt in der Lage dazu, meinen Lebensunterhalt zum Beispiel zu finanzieren. Der ist ja sehr unterschiedlich, ne? Wie du auch schon sagtest. Ne? Vielleicht bist du Single, du hast nicht so einen Anspruch, du willst hauptsächlich in die Selbstständigkeit, nimmst da auch erstmal vielleicht einen Low-Budget-Job in Anspruch. Andere haben schon 2 Kinder, haben Haus abzubezahlen, Kinder sind vielleicht schon am Studium, ich habe horrende Lebenshaltungskosten, die müssen weiter laufen, ne? Und ich muss bei meinem 50-50-Beitrag, mein Mann geht arbeiten, meine Frau geht arbeiten, wir müssen beide irgendwie da zuschaufeln. Und so kommt jeder mit seinen Voraussetzungen an, finanziellen. Und dann muss man natürlich auch gucken, wenn wir sagen, möglichst sicher gründen, wie klappt das? Na, da muss ich mir auch angucken, ist dieses Geschäftsmodell und das, was ich davor habe, überhaupt dazu in der Lage? Und ich halt auch von meinem Einsatz, von meiner Power, von meinem Zeiteinsatz, die ich zur Verfügung habe, überhaupt dazu in der Lage, dieses Ziel zu erfüllen. Und das finde ich ganz, das fällt häufig so runter, ne? Weil wir alle natürlich dann so, ne, wir wollen Freiheit, wir haben alle diese Bilder im Kopf, wie man schön mit dem Laptop am Strand sitzt und schön so ein digitaler Nomade ist und dann, ne, aus der Kokosnuss irgendwie einen Drink zu sich nimmt, ne, und einem, ne, so das Palmenblatt um den Kopf wedelt. Das ist ja auch möglich, da muss man dran arbeiten, ne, das ist dann häufig nicht direkt. Aber man muss halt gucken, ist das überhaupt das, was ich davor habe, kann das mein Bedarf an Finanzen überhaupt abdecken? Und wenn nicht, dann habe ich die Möglichkeit zu überlegen, okay, dann ist die Selbstständigkeit auch nicht das Richtige, ja, um halt ein Scheitern dessen auch voraus, also dass man nicht scheitert, vorauszunehmen, dass man halt das dann abbricht oder gar nicht erst angeht. Oder man sagt, ich muss was ändern. Ich muss meine Lebenshaltungskosten senken, ich muss meine Ansprüche ändern. Haben wir auch schon gehabt. Wir haben Teilnehmer gehabt, die haben ihr Haus verkauft, kleineres Haus, beide irgendwie ausgestiegen, schon etwas länger her. Beide haben sich kreative Jobs gesucht. Wirklich, haben ihren ganzen Lebensstandard einfach mal eine dicke Stufe runtergesetzt. Sind total happy. Muss man halt wollen. Ne? Muss man wollen.
Ja.
Aber genau, das zu überprüfen, das gibt einem auch das Thema überhaupt Sicherheit gründen. Ne? Und dann, dass man feststellt, das Businessmodell ist gar nicht in der Lage, meinen finanziellen Hunger zu stillen. Ja, und dann ist doch klar, dann ist doch vorprogrammiert, dass das ein Problem gibt, ne, dass man da scheitert. Und das fehlt mir manchmal viel bei der Gründung, die Themen auch so zu betrachten. Ne? Und dann, was kann ich dann tun? Ne? Anderes Geschäftsmodell wählen, andere Preise wählen. Ich muss meine Ansprüche vielleicht ändern. Also was kann ich tun? Und da sind wir so ein bisschen dann auch drin in so, ja, Prototyping, in Geschäftsmodellentwicklung, sich Gedanken machen. Das ist was ganz Wichtiges. Das vermisse ich dann doch oft, dass das von selbst so kommt oder so betrachtet wird. Aber da helfen wir ja bei.
Genau, und jetzt stell dir einfach mal vor, du hast eine Idee und du hast auf dem Papier stehen, Finanzen, das kann funktionieren, Marktanalyse, das kann funktionieren, ich habe die Zielgruppe befragt, die spielt mir wieder, das kann funktionieren, da gehst du ganz anders an deine Gründung ran und hast ein ganz anderes Sicherheitsempfinden, auch wenn du gründest, wenn du das vorher alles für dich abgeklärt hast und auf dem Papier siehst, das kann funktionieren. Hundertprozentige Sicherheit gibt es dabei nicht,
nein, genau.
Aber es erhöht die Sicherheit enorm, gibt dir auch ein enormes Sicherheitsgefühl letztendlich bei der Gründung. Deswegen würde ich fast sagen, Methode 4, Planung ist vielleicht die wichtigste Methode, um mit einem hohen Maß an Sicherheit in die Selbstständigkeit zu gehen.
Und viele andere Dinge entstehen natürlich dann auch, ne? Also Selbstbewusstsein, wenn man so schon rangeht, auch mit den Finanzen, was wir gerade so erklärt haben, da so ranzugehen, da entsteht ja schon so dieses Mindset, die Sichtweise, was kann ich tun, wie passe ich das an, was kann ich tun, damit ich nicht scheitere. Und dann ist man ja schon im Prinzip an diesen Handlungsanpassungen ja irgendwie drin, ne? Also von daher, da spielt viel zusammen. Aber es ist extrem wichtig, so daran zu gehen, ganz genau. Wie gesagt, ja. Try and Error geht auch. Aber man muss dann halt mit dem vollen Risiko leben, dass man halt volles Rohr mit Vollkraft gegen die Wand fährt. Und das wollen wir mit dem, was wir hier vorstellen, gerade halt möglichst minimieren.
Ja. Try and Error kostet Zeit und kostet Geld in den meisten Fällen. Genau.
Genau.
Wollen wir zu Methode 5 kommen?
Yeah.
Methode 5 ist, ich würde auch mal wieder von meinem Beispiel ausgehen, und zwar ist für mich Methode 5 im Vorhinein ein Netzwerk auf dem Interessensgebiet, zum Beispiel, in dem man sich selbstständig macht, aufbauen. Zum Beispiel über Veranstaltungen auf Jobmessen oder auf LinkedIn sich in den verschiedenen Interessensgebieten zu vernetzen, in die Kommunikation zu treten mit der Zielgruppe, selbst wenn man noch gar nicht sich sicher ist, ob man sich dort selbstständig macht oder noch gar nicht gegründet hat. Einfach hier zu netzwerken und im Vorhinein ein Netzwerk aufzubauen. Was dann nämlich passiert, ist, dass ich zum Zeitpunkt der Gründung plötzlich viele Optionen habe, an Auftraggeber zu kommen oder an Kunden zu kommen, je nachdem. Bei mir ist es tatsächlich so passiert, dass ich in einer meiner allerersten Episoden, damals habe ich auch einen Podcast gemacht in meiner Selbstständigkeit und habe in einer der allerersten Episoden jemand einladen können, den ich zuvor auf einem Metal-Festival kennengelernt habe, weil ich dort schon genetzwerkt habe und mich umschauen wollte, wie sieht's aus im Bereich Musikdienstleistungen. Habe dort auf dem Metal-Festival jemanden kennengelernt, den ich dann zum Podcast eingeladen habe. Und nach dem Podcast hat mich die Person gefragt, hey, willst du nicht eigentlich diesen Riesenauftrag für mich erledigen? Und plötzlich hatte ich dann einen Großkunden und konnte im Prinzip da Jobs erledigen, die mir schon mal sehr viel finanzielle Sicherheit gegeben haben. Ich habe dann damals für größere Metal-Bands in der Radiopromotion als gearbeitet. Das heißt, ich habe dafür gesorgt, dass die im Radio gespielt werden und auch Interviews koordiniert und so weiter. Und diese Dienstleistung habe ich eben angeboten für einen Großkunden, den ich nur dadurch gewonnen habe, dass ich im Vorhinein schon vor der Selbstständigkeit ein breites Netzwerk hatte, aus dem ich letztendlich einfach schöpfen konnte. Wenn dich Personen nicht kennen oder du nicht sichtbar bist für Personen, dann ist es sehr schwer, da Anknüpfungspunkte zu finden. Wenn du im Vorhinein schon sichtbar bist, dann in die Gründung gehst, da hast du vielleicht sogar die Möglichkeit, gleich mit jemand Großen zu starten. Und das entlastet natürlich enorm, wie der Nebenjob auch, einen großen Auftrag schon mal am Anfang zu bekommen, der einem schon mal so ein Grundrauschen reinspült, um dann flexibler agieren zu können. So war es dann letztendlich bei mir.
Netzwerke sind immer extrem wichtig. Natürlich geht es ohne auch, dass man, also man muss es jetzt nicht unbedingt haben, würde ich sagen. Aber wie du schon gerade formuliert hast, hat das so viele positive Effekte, wenn man sich schon seinem Netzwerk letztendlich verbindet. Also ich wollte jetzt gerade mal sagen, mit der Zielgruppe, das ist ja auch quasi, hängt ja zusammen. Was lernt man da alles so Tolles? Natürlich lernt man den Markt besser kennen. Man lernt die Anbieter schon mal, vielleicht auch die Mitstreiter, die Konkurrenten kriegt man schon mal so ein bisschen ausgelotet, deren Angebote. Und dadurch natürlich auch lernt man die Bedürfnisse der Zielgruppe mehr kennen. Was passiert da so? Und das sind natürlich alle schon ganz, ganz wichtige Dinge. Wenn wir wieder zurückgehen zur Planung, ne, Positionierung, Zielgruppe, da spielt ja, also Netzwerken spielt da ja überall komplett mit rein, dass man einfach den Markt besser kennenlernt. Und da gehört ja alles zu. Der Markt hat Teilnehmer, der Markt hat Interessenten, der Markt hat Anbieter, der Markt hat auch seine eigenen kleinen Marktgesetze, ne, so, und Trends. Und das heißt, wenn ich natürlich mit diesem Markt vernetzt bin, mit seinen Teilnehmern, dann bekomme ich dadurch natürlich nur Vorteile, um Rückschlüsse auf mein eigenes Business letztendlich dann zu übertragen. Ne? Also es hat definitiv nur Vorteile.
Genau. Und bei uns lernen unsere Kunden und Kundinnen letztendlich auch, wie sie so ein Netzwerk aufbauen, weil das natürlich nicht so funktioniert, dass man einfach mit gewissen Anliegen wahllos an Leute herantritt, weil das natürlich auch eine Grenzüberschreitung ist und viele Leute dann sagen, ja, was willst du denn von mir? Ich habe keine Zeit für dich. Bei uns lernt man dann letztendlich Methoden kennen, wie das gut funktioniert, sich auf LinkedIn ein Netzwerk aufzubauen. Das ist sehr wichtig und wie du gesagt hast, finde ich auch zur Einordnung nochmal, es geht ohne. Aber wenn man die Prämisse hat, man will möglichst sicher in die Selbstständigkeit gehen, dann ist ein gutes Netzwerk auch als Netz, ne, es steckt schon drin. Es ist ein Auffangnetz, das dich auch mal auffangen kann, wenn es nicht so gut läuft. Es gibt Sicherheit und dementsprechend fürs sichere Gründen das Netzwerk ganz, ganz wichtig.
Definitiv. Immer gut vernetzt sein, sich das Netzwerk und den Markt anzuschauen und dort auch gute Kontakte zu haben, ist definitiv extrem wichtig, ja.
Gut, das waren die 5 Methoden, um mit möglichst viel Sicherheit in die Selbstständigkeit zu gehen. Danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Wie immer gilt, wenn ihr diese Methoden mit uns umsetzen wollt und in dem Sinne auch direkt mit Frank, unserem Coach und Experten auf dem Bereich, umsetzen wollt, dann könnt ihr euch wie immer für ein kostenloses Erstgespräch eintragen und dann lernen wir euch kennen und gucken, ob das passt und ob wir uns das vorstellen können, mit euch zusammenzuarbeiten und dann vielleicht euch in die Selbstständigkeit zu begleiten, würde uns total freuen, weil wir das immer so gerne machen und auch immer, wie jetzt gerade bei uns auch, das Leuchten in den Augen der Kundinnen und Kunden sehen und das total lieben, wenn Leute in dem aufgehen, was sie wirklich gerne machen und am liebsten tun. Und das geht natürlich am besten in der Selbstständigkeit. Das heißt, tragt euch hier gerne für ein kostenloses Erstgespräch ein und wir sind dann vielleicht schon bald an eurer Geschäftsidee dran.
Ja, würde mich total freuen. Wir sind echt eine total nette Community und gerade so der Business-Bereich auf dem Schulfreicampus, was ja auch einen eigenen Teil nochmal ausmacht, diejenigen, die sich da selbstständig machen. Wir sind da echt im sehr netten Austausch und helfen uns auch gegenseitig und das ist auf jeden Fall wirklich, wirklich, macht mir auch immer jede Woche, wenn ich mit den Teilnehmern, Teilnehmerinnen spreche, extrem viel, viel Spaß und da passiert eine ganze, ganze Menge. Also traut euch, meldet euch, wenn ihr eine spannende Idee habt oder irgendwas vorhabt oder für euch auf jeden Fall eine Lösung, einen alternativen Weg finden wollt und die Selbstständigkeit, ein Businessaufbau vielleicht für euch in Frage kommt, dann meldet euch bei uns.
Genau. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, eine schöne Woche und bis bald.
Tschüss. Bis bald, tschüss.